bis 2025 die Preise von einem Elektroauto gleich dem von einem Verbrennerfahrzeug sein werden und dass bis 2037 gesagt wird, dass wirklich mehr Elektroautos als Verbrennerfahrzeuge verkauft werden sollen.
Ja, hallo zusammen, willkommen zurück beim Künstlers Podcast, heute schon Folge Nummer 9. Und wiederum haben wir einen Gast auf Besuch, und zwar Tobias Merfel von Legal & General Investment Management oder noch abgekürzt LGIM. Und heute werden wir über ein ziemlich cooles Thema sprechen, und zwar Batterien und E-Mobility. Tobias, danke, dass du dabei bist. Grüß dich.
Hi zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Ganz gern. Dann hey, auch wieder Christian dabei.
Hi zusammen, hi Tobias, cool, dass du da bist.
Genau, ja, dann lass uns mal kurz, wie immer, eine kleine Intro zu dir machen. Tobias, eigentlich, wer bist du und was machst du jetzt ganz genau bei Legal & General?
Ja, super gerne. Also ich bin aufgewachsen oder komme gebürtig aus Trier. Nach Stationen in Münster und Rotterdam bin ich bei Solective in Frankfurt gelandet. Und Solective ist ein deutscher Index-Provider, relativ großes Startup mittlerweile. Als ich angefangen habe, bei denen zu arbeiten, 2016 waren wir so 40, 50 Leute damals. Mittlerweile, glaube ich, um die 200 Leute mit Offices in Hongkong und Toronto. Also das Indexing-Business ist super, super krass gewachsen. Und ja, letztes Jahr habe ich aber ein Jobangebot von Legal & General Investment Management bekommen und mich entschlossen, das eben anzunehmen, weil ich jetzt hier im Bereich ETF tätig bin und mir da eigentlich dann dadurch erhofft habe, die Sachen so ein bisschen streamlinen zu können und auch zu verbinden. Ja, weil Indexing auf der einen Seite, Verbindung mit ETF, das macht sehr viel Sinn. Und deswegen habe ich auch das Jobangebot bekommen. Und ja, für mich gab es da relativ wenig zu überlegen. Ich habe die Chance ganz gerne wahrgenommen und bin jetzt seit Oktober 2019 in London bei Legal & General Investment Management. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Legal & General selbst, weil den Laden kennt man in Deutschland vielleicht eher weniger. Zumindest ich kannte den auch noch nicht, bevor ich bei Solective angefangen habe. Also Legal & General ist eine Firma, hat nichts mit Rechtsanwalt oder sonstigen Sachen zu tun, sondern die Firma ist seit 1836 bestehend und hat damals halt Versicherungen an Rechtsfirmen verkauft, weswegen dann der Name Legal & General entstanden ist. Und ich arbeite halt für den Asset Management Arm und wir haben ungefähr so 1,4 Billionen Assets under Management aktuell. Also es ist ein sehr, sehr, sehr großer Laden. Ich glaube, institutionell, von den institutionellen Geldern in Europa mit eins der größten Häuser. Und genau, ich arbeite im ETF-Team seit Oktober letzten Jahres und ja, da sehe ich mich im Moment aktuell und genau, bin da hauptsächlich verantwortlich für die Produktentwicklung von neuen ETFs, aber helfe auch mit Vertrieb, insbesondere beim deutschsprachigen Publikum eben.
Cool. Ja, wir haben heute so ein bisschen das Thema, erstmal danke für die Intro, wir haben heute so ein bisschen das Thema Batterietechnik, so ein bisschen auf dem Programm. Da mal kurz als Frage, also wie bist du zu dem Thema gekommen, so Batterietechnik, oder ich sag mal, wie ist Legal & General zu dem Thema gekommen und warum seht ihr das jetzt so als großes Zukunftsthema an?
Ja, absolut. Also unser Steckenpferd, oder vielleicht um da nochmal kurz auszuholen, Legal & General Investment Management hat den ETF-Bereich von ETF Securities vor ungefähr 2,5 Jahren acquired, also übernommen. Und da insbesondere den Aktien-ETF-Bereich. Und ETF Securities war immer so ein Pionier in thematischen ETFs. Deswegen, wie das jetzt eigentlich quasi so ein bisschen weiterspielen und fortfahren und das uns auch als unser Steckenpferd sehen. Ja? Thematisches Investieren ist das, was wir machen, wo wir unsere Stärken sehen. Und aktuell haben wir eine Produktpalette von 8 Produkten, die wir natürlich noch hoffen, in naher Zukunft zu vergrößern. Aber genau, eins der Themen ist eben Batterietechnologie. Und warum genau ist? Einfach, weil wir, wenn wir so ein Thema identifizieren und in einem ETF spielen, dann ist für uns wichtig, dass wir eine Art Transformation und eine Disruption des Themas zu bestehenden zu bestehenden Sektoren oder bestehenden Industrie sehen. Und das ist eben bei Batterietechnologie der Fall. Da sehen wir sehr hohe Wachstumsraten, insbesondere im Bereich Energiespeicher, aber auch in der Elektromobilität, wo wir gleich noch zu sprechen kommen. Und das ist das, was für uns ein Thema halt ausmacht. Ne? Hohe Wachstumsraten und ja, dass eben eine Art Disruption zum Bestehenden stattfindet.
Gut, wenn wir jetzt mal so vom Thema Batterietechnik oder E-Mobilität ausgehen, wie ist denn da eigentlich die Wertschöpfungskette? Also ich meine, es gibt irgendwie Rohstoffe, aus denen die Batterien erstellt werden. Es gibt dann wahrscheinlich Batterieproduzenten. Es gibt dann letztendlich die, die die Batterien dann vielleicht verwerten. Also wie ist so die Wertschöpfungskette? Also wenn man jetzt so in euren Fonds reingucken würde, was sind da für verschiedene Firmen drin? Mal so ganz grob gefragt.
Ja, du hast es eigentlich prinzipiell schon größtenteils zusammengefasst. Also es sind tatsächlich, wir sehen als Hauptwachstumstreiber, sind ganz klar die Firmen, die IP an Batterietechnologie haben. Das heißt also, es sind die Batteriehersteller, die in unserem Portfolio wirklich den Hauptteil ausmachen, aber auch Lithiumförderer. Also wirklich Unternehmen, die schon Lithium produzieren und eben Lithium herstellen, das in Batteriequalität eben hergestellt wird und das dann eben für Batterieproduktion verwendet wird. Also es sind wirklich die zwei Komponenten, zum einen Lithiumförderer von Batteriequalität und zum anderen die Firmen, die wirklich die IP an Batterietechnologie besitzen.
Da direkt mal zwei Rückfragen. Zum einen zum Rohstoffen, also ich bin jetzt auch kein Experte in der Batterietechnik, aber ist da wirklich nur Lithium so der, oder Lithium ist wirklich der Kernrohstoff? Ich habe immer mal so Silizium auch im Hinterkopf oder andere Rohstoffe. Wie sieht es da auch auf der Rohstoffseite aus?
Ja, also es gibt auf jeden Fall mehrere Batterietypen, Sodium, Sulfur und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich in der Tat so, dass aktuell Lithium-Ionen die meisten Use-Cases haben. Also ich glaube, für rund 95-99% der Fälle wird wirklich Lithium-Ionen-Akkus genutzt. Deswegen fokussieren wir uns da auf Lithium. Aber diese Lithium-Ionen-Akkus selbst bestehen auch teilweise aus Kobalt oder nicht nur teilweise, bestehen auch aus Kobalt, also auch aus anderen Rohstoffen. Ich glaube, da kommen wir im Laufe des Podcasts auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Aber aktuell ist es so, dass wirklich die Akkus mit der höchsten Anwendungsrate sind die Lithium-Ionen-Akkus und deswegen fokussieren wir uns auch dann dementsprechend im Portfolio darauf.
Und zweite Rückfrage, wenn man sich so die großen Player anschaut, also ich würde jetzt mal zum Beispiel sagen, Tesla wäre jetzt für mich zumindest so im Kopf einer der großen Player so im Richtung Bereich Akkutechnik oder wie auch immer. Bauen die ihre eigenen Akkus oder greifen die auch auf, sagen wir, Batterieproduzenten zurück oder wie sieht es da ungefähr aus? Also ist es was, was outgesourced wird oder machen da viele auch ein eigenes Thema mittlerweile?
Also bei Tesla ist es ja grundsätzlich so, dass die in ihren Gigafactories halt auch Batterien eben selbstständig produzieren. Das heißt, die haben eine gewisse IP und die Firmen, die bei uns im Portfolio sind, haben alle eine nachgewiesene IP im Batterietechnologie-Segment. Natürlich ist insbesondere für deutsche Autobauer und so weiter und so fort, da ist noch Nachholbedarf. Aber aktuell, wie gesagt, ist es so, dass bei uns im Portfolio die Firmen drin sind, die IP eben besitzen.
Also ist so, okay. Also sprich, deutsche Autobauer bauen aktuell noch nicht ihre eigenen Batterien?
Doch, teilweise schon. Das ist aber erst im Kommen.
Okay. Ja, aber ich glaube, also es war ja auch, was wir ein bisschen später besprechen wollen, aber können wir es jetzt gerne ein bisschen vornehmen. Ich glaube, momentan, und Tobias, bitte sagen wir, wenn ich bisher, sind die meisten Batteriehersteller sind irgendwie in China, in Japan, in Korea. Da stellt man sich dann immer die Frage, ja, aber gut, wie schlau ist es, dass irgendwie die Autosproduzenten nur auf die irgendwie wirklich an denen anhängen, ne? Anstatt es einfach selber zu machen, wie jetzt in Tesla zum Beispiel. Also ist das auch so, Tobias, dass dann die Autohersteller noch ziemlich viel diese Batterien einkaufen müssen, oder?
Ja, also im Portfolio ist, muss man auch schon sagen, dass die Asiaten da auf jeden Fall federführend sind. Also das meiste Gewicht liegt auf jeden Fall auf asiatischen Aktien. Insbesondere Japaner sind da relativ stark und auch schon weit fortgeschritten. Aber wir haben auch europäische und amerikanische Aktien. Also es ist jetzt nicht so wirklich, dass da nur 90% Asiaten drin sind. Und es gibt auch in Europa viele, viele Maßnahmen aktuell. Ich glaube, 2017 ist die European Battery Alliance gegründet worden von der Europäischen Kommission, eben um hier in Europa auch eine Batteriewertschöpfungskette herzustellen, Batterieproduktion zu fördern innerhalb von Europa. Also da sind auf jeden Fall Dinge im Gange. Und ja, das hier soll es eben auch nochmal hier in Europa auch zukünftig ja eben eigenständig werden. Ne? Und zu den Autobauern, ja, auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall was gemacht. Ja. Also Volkswagen, Daimler, BMW, Renault sind da als Beispiel zu nennen, ja, die insbesondere auch in die Entwicklung investieren.
Aber du hast ja schon auch vorhin von der Wertschöpfungskette, ne, gesprochen, Christian. Das finde ich auch in der ganzen Sache mit Batterien so, ja, merkwürdig ist vielleicht das falsche Wort, aber der Lithium kommt ja hauptsächlich aus Australien und Chile. Und dann wird das irgendwie nach Asien verfrachtet oder geflogen, ich weiß jetzt auch nicht genau, wahrscheinlich über Frachter, um dann zurück wieder nach USA oder Europa zu kommen, ne, als Endprodukt. Also es ist bei Batterien so, bei Handys ja auch nicht anders. Ja, ich stelle mir die Frage, warum bauen Sie denn nicht einfach in Chile die Batterien oder in Australien zum Beispiel?
Ja, das ist mit allem so, ne? Auch genau. mit der ganzen Fischerei. Ich meine, das ist durch ein grundsätzliches Problem, ne? Dass es einfach so mit der Globalisierung zu billig ist, Sachen hin und her zu schiffen und natürlich nicht gut für Umwelt. Eine Frage direkt von mir, Thema Investoren. Also du hast schon erzählt, dass ihr dann ein Produkt habt. Vielleicht kannst du kurz noch mal was so generell zu dem Produkt auch sagen, wie es gebaut ist. Also du hast schon erzählt, alle, die da drin sind, haben eine gewisse IP im Batteriebereich. Was noch interessant wäre mal zu wissen, wie viele Firmen sind ungefähr drin. Also Geografie hat der Raphael schon angesprochen, dass es da sehr auf Asien fokussiert ist. Aber vor allen Dingen, was auch spannend wäre, wer denn eigentlich das so euer Hauptkunde ist. Also ist ja im Endeffekt ein sehr spannendes Thema, was, denke ich, auch viele auch unsere Zuhörer interessieren wird. Targetiert ihr mit euren Produkten mehr Institutionals oder ist es auch für Retails? Wie ist da so ungefähr euer Split? Also wer kauft eure Produkte dann letztendlich auch?
Ja, also Legal in General kommt so ein bisschen aus dem institutionellen Blickwinkel. Das waren halt früher hauptsächlich die Kunden. Aber mittlerweile ist man davon so ein bisschen weggegangen, dass man sich auch den Retail-Market öffnet. Und das sieht man auch in der Art und Weise, wie wir versuchen, unsere Produkte zu platzieren. Also auf jeden Fall für den Kleinanleger bis zu institutionellen Investoren sehen wir da Interesse an den Produkten. Und das ist auch unser, wir haben da keine bestimmte Zielgruppe, sondern sind für alle offen. Und das sieht man auch, ich habe beispielsweise vor kurzem ein Webinar in Deutschland gehalten und da waren auch über Private Banks, Versicherungen und so weiter und so fort alles beispielsweise als Zuhörer eben im Webinar drin. Und wie gesagt, wir fokussieren uns da nicht auf eine Gruppe, sondern versuchen, möglichst breiten Markt anzusprechen und Retail-Kunden auf jeden Fall. Es ist super wichtig, dass wir da in Deutschland, und ich glaube, da seid ihr auch super dabei und das, was ihr macht, dass wir einfach die Leute mehr ein bisschen educaten und dazu bekommen, eben in Aktien ein bisschen rein zu investieren. Und zum Produkt selbst, also aktuell haben wir 30 Aktien im Portfolio. Und die Art und Weise, wie es gebaut ist, dazu möchte ich vielleicht ein bisschen kurz ausholen. Und auch, weil ich einfach denke, dass es dem Zuhörer relativ lehrreich sein wird, so ein paar Insider-Informationen aus der Praxis eben mitzunehmen. Und generell, wenn man über thematisches Investieren spricht, dann kann man ungefähr drei große Säulen identifizieren oder sagen, so werden thematische Indizes in der Praxis gebaut. Das ist zum einen, dass man eine bestehende Sektorklassifizierung nimmt. Das zweite ist, dass man so ein Thema versucht, mit Natural Languaging Processing zu spielen und der Auswertung von Big Data. Das heißt, man definiert Keywörter, beispielsweise man sagt Batterietechnologie und dann durchsucht man Company News oder den Jahresbericht von einer Firma und versucht halt rauszufinden, wie viele Treffer so ein Keyword in den in diesen News eben enthält. Und darüber versucht man dann halt zu identifizieren, Firmen, die halt eben von Relevanz sind im Thema. Ja, das kann aber natürlich auch dann ein bisschen, muss man natürlich aufpassen. Also man muss sich dann auch dann wirklich nochmal hinsetzen und schauen, ob diese Treffer auch tatsächlich mit Firmen assoziiert sind, die wirklich in dem Segment tätig sind. Und als dritten Punkt Und so ist das, was wir bei Elgin machen, das ist über aktives Research. Das heißt, wir arbeiten mit Branchenexperten zusammen für jedes Thema, die spezielles Branchen-Know-how eben haben und wirklich nur auf sich auf eines auf ein Thema fokussieren. Ja, und hier in dem ETF oder in dem Thema arbeiten wir mit Clean Horizons zusammen. Das ist ein französischer Energiespeicherspezialist, Team von ungefähr 15 Leuten. Und die machen halt nichts anderes, als sich mit Batterietechnologie und Energiespeicherung auseinanderzusetzen. Und diese Firma gibt uns halt eine Datenbank von denen zu nutzen, anhand dessen wir eben Firmen, die IP an Batterietechnologie besitzen, eben filtern können.
Oh, cool. Und das heißt, die Firmen, die ihr da nimmt, die 30 Firmen, die sind dann weltweit, ne? Oder habt ihr irgendwie einen spezifischen Fokus erst von der Geografie her?
Die sind weltweit, genau. Also die Datenbank, die uns von der Firma zur Verfügung gestellt wird, ist wirklich ein globales Universum. Man muss sich das so vorstellen. Es ist schade, dass man das jetzt nicht visualisieren kann, weil es immer auch super, super hilfreich ist für Leute, sich das wirklich visualisiert vor sich zu sehen. Es ist halt eine Datenbank mit 1200 Projekten aktuell, global, große Energiespeicherprojekte. Und daraus können wir dann eben Firmen filtern, die eben diese Batterietechnologie eben mit einbringen in die verschiedenen Projekte. Und das erlaubt uns dann quasi, die Firmen auch ins Portfolio aufzunehmen beziehungsweise dann eben zu identifizieren, genau.
Mhm. Kannst du mal so ein paar Firmen nennen, die da bei euch drin sind? Einfach mal so Interesse, aber kennt man da als Laie irgendwelche Player oder sind das da komplette?
Ja, also es sind auf jeden Fall einige dabei, die ihr kennen werdet. Ist beispielsweise Tesla, ist natürlich aktuell größte Position, war jetzt im Moment auch nochmal gut gelaufen.
Ja.
Wir haben auch Renault ist drin, BMW, also zwei, drei deutsche Autobauer, beziehungsweise ein französischer Autobauer, weil da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen, warum diese Aktien im Moment auch im Portfolio sind. Aber wir haben auch LG Chem, ist beispielsweise einer der größten Batteriehersteller der Welt. Mhm. Und dann aber auch so ein bisschen kleinere Firmen wie Tianneng Power und so weiter und so fort. Also es ist ein bunter Mix zwischen wirklich großen globalen Playern und mehr Small- und Mid-Cap-Firmen, ja, also kleine und mittelgroße Unternehmen. Und das ist immer das Interessante, wenn man so einen thematischen ETF baut, dass man wirklich nicht nur die großen Firmen aus dem S&P 500 oder dem MSCI World identifiziert, sondern wirklich auch die Firmen, die in kleineren Indizes eben nur sind, weil sie eben klein bis mittelgroß marktkapitalisiert sind. Und da ist eben auch unfassbar spannend für Investoren, dann sich eine zusätzliche Diversifikation ins Portfolio zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen trockenere Frage von meiner Seite, aber ich stelle die, weil dann ein paar Zuhörer haben sie bei vorherigen Folgen gestellt. Konkret, wie lange braucht man, um so ein ETF zusammenzustellen? So von der Idee bis hin zum Screening und dann wirklich zu der konkreten Aufstellung. Ist das eine 6-Monats-Sache, eine 1-Jahr-Sache oder kann man das in ein paar Wochen machen, wenn man ein großes Team hat?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich kann verstehen, dass das die Leute auch interessiert. Das hängt davon ab, ob man beispielsweise einen Index einfach lizenziert, der schon besteht. Ja, das heißt, wenn wir jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, wir müssen ja als ETF-Haus, müssen wir immer mit einem Index-Provider zusammenarbeiten. Und Index-Provider sind Firmen wie MSCI, wie FTSE, wie Selective oder Stocks. Und diese Firmen rechnen natürlich Indizes und auch die haben natürlich auch Themenindizes. Und entweder geht ein ETF-Haus hin und sagt, ja, den Index finde ich so interessant, den lizenziere ich so, dann ist der Index quasi schon da, dann muss man nur noch mit der Zentralbank sprechen, dass man halt eben darauf ein Produkt lancieren möchte. Dann geht der Prozess relativ schnell, sage ich jetzt mal, so von vielleicht 2 bis 3 Monate. Wohingegen wir jetzt beispielsweise aus unserer Sicht, wir versuchen immer, wir arbeiten beispielsweise, wie schon eben genannt, mit diesen Branchenexperten zusammen und so Branchenexperten zu identifizieren und dann erstmal onzuboarden und so weiter, die Daten zu evaluieren, das dauert halt. Ja, das ist jetzt keine Sache von 2-3 Monaten, sondern eher wirklich bis hin zu einem Jahr im Prozess.
Okay, cool, ja, danke. Das hätte ich mir jetzt auch gedacht.
Ja.
Noch einmal kurz zum Thema zurück. Firmen in dem Portfolio, in dem Index. Man kennt ja diese klassischen Batterie-Player wie Duracell, Vata, Energizer und wie sie nicht alle heißen. Da einfach so als Frage, bauen die denn auch Batterien, die dann im Bereich E-Mobilität oder sagen wir mal den ganzen neuen Trendthemen wie Smartphones und so weiter eingesetzt werden? Oder sind die wirklich rein auf so Consumer-Batterien wie jetzt, die man sich irgendwie in eine Uhr macht oder AAA oder wie man das nennt, diese... Ja, die man früher alles gemacht hat, Taschenlampen und wie sie nicht alle heißen. Oder ist das so also gibt es irgendwie so Player, die in den Batterien gut sind und da in anderen? Also ich kenne den Markt gar nicht. Wie ist das da ungefähr so aufgebaut?
Ja, ist auf jeden Fall so. Wobei ich jetzt bei Vatra, glaube ich, auch die Bundesregierung, glaube ich, ein Paket zur Verfügung gestellt hat, dass Vatra eben auch in Batterien von für Elektroautos eben rein investieren soll, beziehungsweise schauen soll, dass sie diese entwickeln, weil aktuell, wie du schon eben gesagt hast, sind die hauptsächlich für Konsumgüter werden die für Konsumgüter benutzt. Genau. Und ja, also es ist dann wirklich so, dass sich auch die Batterieplayer über die Zeit hin so entwickeln, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wir versuchen anhand der Daten, die wir haben, wollen wir wirklich die Firmen haben, die eine große Skalierbarkeit haben in ihren Batterien und die eben auch für Großprojekte wie Energiespeicherprojekte verwendet werden, weil das für uns eine Art Qualitätsmerkmal ist. Ja, das heißt, Firmen, die wirklich nur kleinste Batterien für Konsumgüter herstellen, sind aktuell nicht im Portfolio.
Wahrscheinlich, also kommt dann viel auch so über diesen ganzen Wandel von, sag ich mal, generell Batterien mehr zu Akkus wahrscheinlich auch von der Technologie her, ne? Weil ich denke mal, diese Player so, Vata ist ja glaube ich so eine deutsche Firma, ich glaube, die waren halt insbesondere dann stark, als es noch wirklich so Batterien gab. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob man die heute noch baut oder ob man die irgendwie noch nutzt, damit dabei ist eigentlich alles nur noch wieder aufladbar, oder?
Damals für unser Gameboy, ne?
Ja, für den Gameboy, genau, da haben wir die noch reingemacht in Taschenlampen, ja, Taschenlampen. Da gab es ja diese richtig riesigen Batterien, ne, für die MacLights und so weiter. Also ich glaube, werden die überhaupt noch gebaut? Alter, ich weiß es überhaupt nicht, aber ja, wahrscheinlich kommt...
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich auch so gar nicht richtig beantworten, aber Fakt ist, für Vata weiß ich, dass die jetzt auch in E-Batterien reinschauen, die eben dann für Elektroautos verwendet werden sollen.
Genau, weil also jetzt ein bisschen auf der Batterie-Thematik zu bleiben. Also du hast ja schon erwähnt, Batterien für Electric Vehicles, Batterien zur Stromspeicherung. Ich gucke ja auch ein bisschen irgendwie Batterieproduzenten für diese ganzen E-Scooter oder so Smart Mobility, wenn man das so nennt, oder sind die einfach noch viel zu klein oder machen einfach nicht genug Volumen, wenn man das so mit den Autos vergleicht?
Ja, also wir gucken wirklich, man muss, wenn man ein ETF baut, muss man natürlich auch schauen, dass man das Ganze regelbasiert macht. Ja, weil es ist ein passives Instrument. Und dann muss man natürlich auch erst im ersten Schritt mal suchen, okay, wie kann ich denn überhaupt ein Startuniversum zusammenbauen? Ja, es gibt jetzt beispielsweise, ist mir zumindest nicht bewusst, eine Liste von, dass ein Unternehmen eine Liste pflegt von Firmen, die hauptsächlich nur Batterien für E-Scooter liefern oder sonstige Sachen. Also man muss sich auch dann im Markt mal anschauen, was gibt es denn eigentlich für Datenanbieter, wo können wir Daten herbeziehen, um eben einen regelbasierten Selektionsmechanismus und transparenten Selektionsmechanismus aufzubauen. Und da haben wir eben gesagt oder gesehen, dass wir mit Clean Horizons einen guten Partner haben, der eben diese Datenbank hat, aber diese Datenbank wirklich filtert für Großprojekte, für Energiespeicherprojekte mit einer gewissen Minimumkapazität. Ja, das heißt, darunter fallen dann keine kleinen Batteriehersteller für E-Scooter. Also die werden dann beispielsweise jetzt oder sind auch nicht im Portfolio enthalten, solange sie natürlich nicht auch Batterien für Energiespeicher herstellen. Also da kommt halt wirklich immer drauf an, was für Daten man hat zur Verfügung hat, um eben dann halt auch ein geeignetes Produkt eben herzustellen, ja, oder zu lancieren.
Direkt nochmal auch beim Thema so Auswahl der Firmen. Du hast eben schon kurz angerissen, ihr habt BMW zum Beispiel mit dabei. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie das dazu kommt, also warum die da drin sind und auch, ich meine, wie groß ist der Anteil heute von BMW, sagen wir mal, also von BMW als Gesamtfirma an der Batterietechnik, was sie heute machen, und wie schätzt du das an, wie das entwickeln wird? Also kannst du da so ein bisschen Ausblick geben, auch wie das Thema sich vielleicht auch so innerhalb solcher Konzerne, wo man jetzt vielleicht denkt, okay, vielleicht machen die noch nicht so viel, aber wie das so einschätzt auch von der Entwicklung her?
Ja, klar, gerne. Also hauptsächlich, oder der Grund ist, warum jetzt BMW in unserem Portfolio ist, ist, dass die Batterien, und ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, über das Recycling, dass die Batterien, die in einem Elektroauto verwendet werden, auch eine Art Wiederverwendung haben. Man nennt dies Second Life Batteries. Das heißt, diese Batterien werden nicht einfach weggeschmissen nach der Verwendung im Elektroauto, sondern werden tatsächlich genutzt, um als Energiespeicher für erneuerbare Energien zu fungieren. Und daher kommt quasi BMW auch in unser Portfolio, weil eben die Batterien, die hier verwendet werden, eben dann auch für diese Energiespeicherprojekte zur Verfügung gestellt werden.
Ja, ich
und ja, sorry?
Nee, sorry, ich wollte
schon. Und Einschätzung. Meiner Meinung nach wird es kommen und damit müssen sich die Autobauer befassen, damit muss sich die Politik befassen, weil das sieht man auch an den aktuellen Maßnahmen, die da getroffen werden. Jetzt über diese European Battery Alliance, die habe ich ja schon gesprochen, aber auch, dass man über die CO2-Regularie, dass man sagt, okay, Autobauer, die Autoflotte darf nur so und so viel CO2 emittieren im Jahr XY. Und da muss sich eben ja die Autobauerschaft dann dementsprechend auch danach richten. Ja? Und dann eben Produktion vom Verbrennerfahrzeug hin zum Elektroauto ermöglichen. Also da wird auf jeden Fall eine Transformation stattfinden müssen, meiner Meinung nach.
Ja, das ist jetzt auch ein interessanter Punkt eigentlich mit dem Recycling von Batterien. Das war auch eine Frage, die ich hatte, weil wenn man so sich ein bisschen anguckt, die ganzen Elektro-Vehicles, dann denke ich ja oft so, okay, es verbraucht jetzt kein Benzin oder kein Diesel. Okay, super, aber was passiert mit den Batterien? Ne? Also ich glaube, wir kennen alle diese E-Scooter, die überall rumliegen, die dann einfach weggeworfen werden mit den Batterien.
Und dann versenkt werden
oder in den Flüssen.
Ja.
Ich glaube, genau. Es gibt eine ganze Flotte in der Spree hier in Berlin und auch in anderen Flüssen. Dann ist die Frage, so wie lange hält überhaupt so eine Autobatterie? Und, ja, und auch gut zu wissen, dass man die eigentlich dann auch wirklich recyceln kann.
Ja, absolut. Und da sind auch, auf jeden Fall ist das noch eine der großen Herausforderungen, die angegangen werden muss. Ja. Zum einen, wie gesagt, hat man dann eben diese Second Life Batteries, die dann eben als Energiespeicher fungieren können. Oder halt eben diese Recycling-Variante. Ja. Und da sehen wir beispielsweise Tesla schon voranschreiten, die in ihrer Gigafactory, da habe ich letztens mal News zugelesen, eben dieses Recycling implementieren wollen, aber auch andere Player wie BYD oder Tianneng Power, die da wirklich auch an einem Recycling interessiert sind. Und ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall kommen müssen. Und ja, genau, das ist so wie der aktuelle Stand hier ist.
Wie messe ich denn eigentlich wie kann ich denn eigentlich so von außen so eine Qualität von einer Batterie eigentlich messen? Also ich sag mal, wenn wir jetzt beim Thema E-Mobilität sind, dann ist natürlich das Thema Reichweite interessant. Wie ist es denn so mit dem Thema Power? Also jetzt einfach mal, wie gesagt, als nicht Batterieexperte gesprochen, kann ich, also vielleicht wisst ihr es nicht, aber kann ich quasi unbegrenzt Power aus so einer Batterie, also wenn wir jetzt so auf Höchstlast sprechen, so von Beschleunigung zum Beispiel, gibt es irgendwie Unterschiede, wie viel Energie ich an einem Punkt aus der Batterie rausziehen kann? Oder geht es da wirklich nur um das Thema, wie viel Reichweite habe ich? Wie viel Energie wird über die Zeit zur Verfügung gestellt? Oder gibt es noch andere Themen, wie zum Beispiel, wie schnell kann ich das Thema wieder aufladen? Hängt das mit der Batterie zusammen oder eher mit dem Auflader? Also habt ihr da ein paar Insights oder vielleicht auch Durafell, wie es läuft mit Qualitätsmaßnahmen von Batterien?
Raphael, gerne.
Die sind die Schöne vom Skype, wo man manchmal ein bisschen hinterher ist. Also ja, von meiner Seite glaube ich eher, dass die Dauer von der Batterie, und ich glaube, die Batterie ist dann so gestaltet, dass man eine bestimmte, so irgendwie Durchschnittspower mit der Batterie benutzen soll. Und ich weiß jetzt nicht, ob gedrosselt das richtige Wort ist, Aber ich glaube schon, dass die Batterie sind so hergestellt, dass man schon eine bestimmte Kraft die längste Dauer hat. Ne? Das heißt, ich glaube, man könnte die Batterie dann irgendwie mehr Power drin haben, dass es guter, schneller geht, anstatt so mit 20. Aber dann, glaube ich, würde die Lebensdauer auch eingeschränkt werden. Aber vielleicht weißt du ein bisschen mehr darüber, Tobias.
Ja, aktuell ist es so, dass wirklich auch hauptsächlich an der Dichte auch gearbeitet wird, ja, um eben eine höhere Reichweite zu ermöglichen. Wie das konkret in der Praxis dann aussieht, wage ich auch nur zu prognostizieren. Da möchte ich auch kein Blödsinn erzählen für die Zuhörerschaft. Aber wie gesagt, also was ich sagen kann, ist, dass auf jeden Fall an der Dichte durch Skaleneffekte gearbeitet wird, die Reichweite sich auf jeden Fall erhöhen wird. Und ich glaube, das sind auch so wichtige Punkte, wo dann die Käuferschaft eben sagt, okay, wenn die Reichweite da ist, wenn die Infrastruktur geschaffen wird, dann bin ich bereit, eben ein Elektroauto anzuschaffen. Ja, und da vielleicht noch ganz interessant, ich habe letztens gelesen von Bloomberg New Energy Finance, die prognostizieren, dass bis 2025 die Preise von einem Elektroauto gleich dem von einem Verbrennerfahrzeug sein werden und dass bis 2037 gesagt wird, dass wirklich mehr Elektroautos als Verbrennerfahrzeuge verkauft werden sollen. Also man sieht auf jeden Fall, dass die Batterien eben sich weiterentwickeln, dass die Technologie sich weiter verbessert und dass dann eben auch die Elektroautos immer attraktiver werden. Und dann gibt es ja noch, da kann man auch noch sich lange mit befassen, neue Trends wie Festkörperbatterien. Man hat die brennstoffzellenbasierte Elektromobilität. Also da ist auf jeden Fall noch einiges in der Entwicklung und am Kommen. Und das ist ein super spannendes Feld, auf jeden Fall.
So, ich jetzt als so, sag mal, Endverbraucher muss sagen, mir wäre es jetzt überhaupt nicht so wichtig, eigentlich wie viel Reichweite das Auto hat. Und wenn ich jetzt mal so mein klassisches, Daily Life so betrachte, ich bin nur in der Stadt und wie oft fahre ich lange Strecken? Für mich wäre halt viel, viel relevanter, dass ich das Ding überall aufladen kann und dann irgendwie auch in einer vernünftigen Zeit, sagen wir mal jetzt, wenn ich in der Arbeit bin, dass es dann vollgeladen ist. Also jetzt, dass es dann nicht super lange an der Steckdose, oder sagen wir mal, ne, Tage oder so braucht, um aufzuladen. Das sind für mich viel, viel wichtigere Punkte irgendwie, ne? Also muss ich sagen, weil wie oft fährt man heutzutage so richtig lange Strecken mit dem Auto eigentlich, ne? Also wenn es wirklich eine gute Infrastruktur geben würde von den Ladestationen, wirklich fast in jedem Parkplatz es irgendwie laden könnte, in meinen Augen überhaupt kein Problem, dann würden mir selbst 100 Kilometer wahrscheinlich reichen, ne? Also jetzt für mich persönlich zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich hundertprozentig genauso, ja.
Deswegen, ich habe jetzt oft das mal gesehen, dass dann so Autoanbieter, also Autobauer halt da so verschiedene Modelle anbieten, manche dann halt eben mit einer deutlich höheren Reichweite und da sieht man halt schon, dass es auch deutlich teurer wird. Also so Batterien scheinen ja auch schon echt, dann auch bei so Elektroautos einen großen Betrag vom Endpreis auszumachen, aber wäre es mir niemals wert, ehrlicherweise, also okay, wir sind natürlich auch in unserer Bubble hier so in so einer Stadt, aber wäre es mir niemals wert, ehrlich gesagt, dafür dann so einen großen Aufpreis zu zahlen, ehrlich zu sein. Aber ja. Wie es die Kunden halt eben wollen, ne? Also ist er
ja absolut. Stimme ich dir voll und ganz zu. Wie gesagt, die Preise werden sich davon ist auszugehen, werden sich angleichen, vielleicht sogar dann noch runterfallen, je nachdem wie sich das alles entwickelt. Aber das ist die Entwicklung, die sehen wir und ja.
Ja, und wenn man schon von Preisen spricht, also ich bin auch total einverstanden, dass Elektroautos immer billiger werden. Ich finde das auch eine gute Sache. Dann kann ich mir vielleicht irgendwann einen kaufen selber. Dann stelle ich die Frage, okay, aber was passiert dann mit dem Preis vom Lithium, vom Kobalt, vom Nickel, der auch manchmal in Batterien drin ist? Wird der dann auch fallen? Weil was ich mir dann denke, okay, wenn die Preise dann von den Rohstoffen wirklich so billig werden, ja, dann hat man ja gar kein wirklich Incentive mehr, das die ganze Sache zu recyceln, wenn es einfach neu auch genauso billig ist oder wenn nicht billiger als das Ganze zu recyceln. Hast du irgendwie so Insights, wie sie die Preise von Rohstoffen irgendwie projizieren?
Also ich weiß, dass die Preise für Lithium-Ionen-Akkus fallen prognostiziert sind, eben durch Lerneffekte, durch höhere Nachfrage werden sich Skaleneffekte bilden. Und die Preise für die Akkus werden auf jeden Fall weiter fallen. Das sehen wir ganz klar. Zu den Rohstoffen selbst kann man pauschal sagen, dass global gesehen Rohstoffe wie Lithium und Kobalt ausreichend vorhanden sind. Es ist aber auch so der Fall, dass aktuell wirklich Trends sind, insbesondere weil es ja am Kobalt relativ viele Nachhaltigkeits- in Anführungsstrichen Problematik gibt, ja, dass Sachen eben in der Kobalt eben in im Kongo abgebaut wird hauptsächlich. Genau. Also da gibt es natürlich noch Problematiken, da können wir auch gleich nochmal gerne drüber sprechen. Aber aktuell ist es wirklich so, dass wir sagen, für einzelne Rohstoffe kann es temporär Verknappungen geben. Das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Und es ist super essentiell, dass die Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Aber es ist auch wichtig, dass das Lithium-Recycling eben weiter vorangetrieben wird.
Genau, weil ich habe also jetzt auch während dem Podcast habe ich schon kurz schnell gegoogelt und so momentan werden nur 5% von den ganzen Lithium-Batterien weltweit recycelt.
Ja, und super schade.
Genau, der Grund ist dann, sie meinen ja, es ist einfach eigentlich quasi zu teuer, die zu recyceln, wenn man es einfach neu produzieren kann. Ja, dann stellt sich die Frage, ob dann irgendwann eine Regierung zum Beispiel eingreifen muss und da irgendwie dann Strafen setzen soll oder höhere Steuern, wenn man neue Batterien versus Recycle-Batterien benutzt. Aber ich glaube, es ist auch ein interessanter Übergang zu Nachhaltigkeit. So jetzt zum Beispiel, wenn man in Batterien, in Mobility investiert man dann nur in diese Tendenz oder fängt man dann auch an, wirklich das nachhaltige Aspekt anzuschauen oder wie ist so dein Wissen, deine Meinung dazu?
Ja, also generell muss man schon sagen, dass die Batterietechnologie sich auf jeden Fall noch vor Herausforderungen sieht. Ja, wie schon eben angesprochen mit Kobalt, dass sich der Kobaltgehalt innerhalb der Batterien eben verringern soll, um ja eben nicht das weitere, nicht diese Vorgänge im Kongo beispielsweise noch zu fördern. Und das ist da, wo es auch hingeht. Der Kobaltgehalt soll sich reduzieren. Ganz wichtiger Punkt ist, dass die Batterieproduktion, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, sich dahin entwickeln muss, dass sie wirklich CO2-neutral ist. Das heißt, man muss gucken, dass die Batterien mit erneuerbarem Strom erstellt werden. Ja, und nicht, dass der Strommix bzw. die Ökobilanz von Batterieherstellung kaputt gemacht wird, indem eben fossiler Strom genommen wird. Und das ist auf jeden Fall was, wo die Firmen sich für engagieren müssen, was kommen wird und auch kommen muss, weil ich glaube, das ganze Thema Clean Energy ist da auch super spannend und da gibt es auch eine Art Symbiose zwischen erneuerbaren Energien auf der einen Seite und der Batterietechnologie, weil als Batterietechnologie als einmal auf der einen Seite fungiert eben, um die Harmonisierung von Stromnachfrage und Stromangebot sicherzustellen, aber eben auch die erneuerbaren Energien, der Strom eben, der eben dann halt dienen soll, dass die Batterien eben ja CO2-neutral eben hergestellt werden. Und genau, dann hat man halt noch so Aspekte, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, wie Wiederverwendung der Batterien als in Energiespeicherprojekten und so weiter und so fort. Also da sind auf jeden Fall Herausforderungen da, aber sie werden auch angegangen.
Genau, weil es auch wissen, also ich finde persönlich das Thema super interessant, Batterien. Ich sehe das auch als einer der wirklich stärker kommenden oder noch stärker wachsenden Trends in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Was mich da eben immer so persönlich auch ein bisschen stört, ist die ganze Thematik eben der Nachhaltigkeit. Du hast jetzt ja auch die ganzen Punkte erwähnt. Was muss sich dann irgendwie ändern? Müssen dann wirklich konkret die Firmen alle an dem gleichen Seil ziehen oder müssen da irgendwie strenge Regeln von der EU kommen? Also ich glaube, zum CO2-Ausstoß, da geht es irgendwie in die Richtung. Frage ist, ob das jetzt schon genug ist oder.
Ja, die Sache ist, man spricht auch immer wir sprechen ja hier auch von einem globalen Portfolio. Ne? Dann muss man halt die ganzen Interessen von allen Firmen, von allen Ländern irgendwie mit einbeziehen und das ist halt immer was das Ganze halt eben extrem erschwert. Ja? Also ich kann nur aus unserer Sicht sagen, oder was wir jetzt hier im Moment verstärkt sehen bei Kunden, dass eben diese ESG-Aspekte unfassbar im Vordergrund stehen und dass einfach dann dadurch entstehen auch ein unfassbarer Druck auf die Unternehmen eben entsteht, dann gegenzusteuern und eben diese Nachhaltigkeitsaspekte eben auch zu hören und auch im Unternehmen zu ja, zu implementieren. Aber natürlich ist es dann halt, wie gesagt, sobald es dann über die EU hinausgeht, ist es natürlich schwer, dann alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Ne? Insbesondere, wenn die Asiaten andere Interessen haben als die Europäer. Und ja, das ist aber nicht nur bei Batterietechnologie, das ist ja generell immer der Fall.
Ja. Ja, leider schon eigentlich. Weil eigentlich, was hat Europa konkret dann mit der Batterieproduktion zu tun, außer dass wir der Endkonsument am Ende des Tages sind?
Wir haben Warta immerhin, ja, aber die jetzt die steigen wieder groß ein, wahrscheinlich Warta, haben wir heute gelernt, aber ansonsten ja, haben wir nicht viel, ne?
Ja, da müssen wir auf jeden Fall, wir haben noch Nachholbedarf.
Aber ich glaube,
wie gesagt, dass die Protagonisten das auch erkennen und dass da auch was getan wird.
Aber gut, ich sag mal so, in Deutschland haben wir nicht nur Nachholbedarf mit den Batterien, sondern auch in vielen anderen Themen, von daher.
Ja, genau.
Passt das ganz, ganz gut ins Bild. So zum Thema Batterietechnik, habt ihr noch andere Produkte so in die Richtung oder ist so Batterietechnik so euer einziges Thema? Ist das so in eurem Portfolio das beliebteste Produkt? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen so erzählen, was ihr sonst noch so habt und wie so Batterietechnik ihr das auch von dem Interesse gerade mitbekommt, ein bisschen wie es performt. Du hast ja schon erzählt, Tesla ist eine große Position, viele haben jetzt ja gerade in letzter Zeit noch mitbekommen, Tesla ist extrem gut gelaufen, ne? Also
der Start ist gut,
ja. Vielleicht zu gut, genau, vielleicht ja, also das ist ja schon echt verrückt, wie sich da der Tesla-Kurs entwickelt
hat. Ja, Wahnsinn.
Marktkapitalisierung, aber ja, vielleicht kannst du was erzählen so über das Portfolio und wie sind so die Themen gelaufen, wie ist das Interesse gerade in dem Fonds?
Ja, absolut, super gerne. Ich glaube, das für die Zuhörerschaft auch von Interesse. Wie anfangs schon gesagt, wir haben aktuell 8 thematische ETFs und die covern über künstliche Intelligenz, Cybersecurity, sauberes Wasser, Healthcare, also ein relativ breites Spektrum. Wir arbeiten natürlich noch an weiteren Produkten und bei so thematischen ETFs, beispielsweise das größte Produkt ist der Cybersecurity ETF, der ist 2015 lanciert worden. Der hat jetzt ein bisschen mehr als 1,7 Milliarden Assets under Management, also ist ein sehr, sehr großer thematischer ETF. Und ich glaube, wir sind, ein Kollege hat letztens mal eine Statistik rausgekramt, dass wir aktuell von den Inflows in unsere Produkte in Sachen thematischen ETFs die zweitstärksten in Europa sogar sind. Also die Produkte sind sehr gut gewachsen. Als ich angefangen habe, hat der Battery Value Chain ETF, also der Batterie ETF, von dem wir sprechen, der hat bei 30 Millionen gestanden, der ist jetzt aber bei 140 Millionen aktuell und da ist auf jeden Fall auch großes Interesse da. Und für so thematische ETFs, vielleicht für die Zuhörer, die meinen jetzt oder denken, okay, ja, 140 Millionen, aber für einen thematischen ETF, der erst vor 2 Jahren lanciert worden ist, ist das gar nicht so schlecht, weil man eben die Kunden erstmal so ein bisschen dafür begeistern muss für das Thema und dem auch aufzeigen muss, okay, warum es Sinn macht, in so einen ETF zu investieren. Ja? Und wenn man das ist relativ schwierig, dann irgendwie mit einem Produkt, das auf ein MSCI World, wo jeder rein investiert, eben zu vergleichen. Deswegen darf man das bei thematischen ETFs nicht in Anführungsstrichen nicht so ganz so eng sehen. Und auch wenn der ETF erst lanciert worden ist, wie gesagt, 2 Jahre ist jetzt auch keine Zeit, dann muss man dem Produkt auch ein bisschen Zeit geben. Aber wie gesagt, wir haben gesehen, dass der extrem gut gelaufen ist, super viele Assets bekommen hat. Und ich sehe jetzt auch hier, wenn ich Fragen von Kunden reinbekomme oder von unserem Sales-Team weitergeleitet bekomme, dass auch sehr, sehr viel eben in dem Bereich nachgefragt wird. Deswegen ist ein super, super interessantes Produkt aktuell. Genau. Und ja, zur Performance. Ich glaube, da ist es wichtig, was ich ganz gerne der Zuhörerschaft mitgeben möchte, ist, dass wenn man thematisch investieren möchte, dann muss man sich zwangsläufig auch ein bisschen beschäftigen, wie die zugrunde liegende Investmentstrategie ungefähr aussieht und was für Aktien im Portfolio sind. Ja, da kann man nicht hingehen und einfach wie ein MSCI World x-beliebigen ein ETF-Haus investieren, sondern hier ist es wirklich wichtig, dass man sich auch versucht, ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nur mal ein Beispiel zu geben. Wie gesagt, das ist jetzt aktuell so, das kann sich natürlich auch ändern als kleiner Disclaimer, aber beispielsweise ist Batterie, der ETF ist seit Jahresbeginn 20-30% besser gelaufen als Themen, die Future Mobility oder Electric Vehicle spielen. Also Elektroautos oder zukünftige Mobilität. Und da ist es eben super essentiell, dass man sich damit auseinandersetzt, wie sieht die Investmentstrategie aus, was sind für Aktien im Portfolio. Und klar, kostet das auch ein bisschen Zeit, aber das ist für mich einfach wichtig, dass, dass Leute sich damit auch auseinandersetzen, weil eben eine wirklich drastische Performance-Unterschiede eben in den Produkten sein können.
Ja, nee, finde ich, also stimmig kann ich nur zustimmen. Vor allen Dingen, also wenn man, du hast ja auch eben schon gesagt, also auch zum Thema Volumen, die meisten Leute haben halt nun mal eben so ihre Grundlagen oder ihre Base so in MSCI World, MSCI All Country World, was ja auch vollkommen fein ist und die meisten
nutzen. Ja, total.
So Themen zur Ergänzung. Und ich finde auch, also wenn man sich für Themen interessiert, also wenn man Themen ergänzend zu seinem Portfolio einsetzen will, was ich total gut und total spannend finde, weil es hilft ja auch so den Leuten, sich ein bisschen dafür zu mit dem Investment zu identifizieren und so eine persönliche Note irgendwie da reinzugeben und auch irgendwie die Themen auch irgendwie ja mit Geld zu fördern, also auch wenn es natürlich dann nicht bei solchen Filmen nicht der größte Anteil ist.
Ja.
Und dementsprechend ist es halt enorm wichtig, dass du wirklich auch ein Exposure in das Thema halt habt, ne? Weil es gibt ja
total.
Es gibt ja super viele dann, die irgendwie dann auf so einen großen Indiz, zum Beispiel MSCI World Healthcare oder so weiter, ne? Dann ist, wie viel Healthcare ist da jetzt wirklich drin und vor allem wie viel von den modernen, weil gerade batterietechnisch wahrscheinlich die meisten Firmen, die ihr drin habt, mal Ausnahme jetzt von den großen Automotive Companies, werden wahrscheinlich kleinere Player sein, die in den großen Indizes gar nicht abgebildet werden, würde ich jetzt mal von ausgehen, ne? Beziehungsweise ja. Viele wahrscheinlich. Oder?
Also das ist bei unseren thematischen ETFs wirklich sehr, sehr ausgeprägt, dass man wirklich einen super geringen Overlap oder Überlappung mit den großen traditionellen Benchmark-Indizes wie MSCI World hat. Aber das ist auch eben der Vorteil, den wir sehen durch die Zusammenarbeit mit diesen Research-Experten, die uns eben wirklich dann granulare Daten geben können und wirklich auch die Firmen identifizieren, auch kleinere bis mittelständige Unternehmen, die wirklich dann eben in Indizes wie dem MSCI überhaupt nicht oder halt komplett unterrepräsentiert anhand der Marktkapitalisierung sind. Ja, und das ist das, was das ganze thematische Investieren halt sehr, sehr attraktiv macht. Aber natürlich, klar, als Disclaimer, das sind dann auch teilweise kleinere bis mittelständische Unternehmen, die haben natürlich auch, vielleicht geringere Governance-Strukturen als große Unternehmen und so weiter und so fort, können volatiler sein. Aber das ist, das sehen wir wirklich in den Themen verstärkt, dass eben die Überlappung mit den großen Fonds irgendwie gar nicht gegeben ist. Ja, der Battery ETF ist ein bisschen mehr mittel- bis großkapitalisiert, eben weil die Firmen relativ viel CapEx aufwenden müssen, um Batterieproduktion herzustellen. Ja, um da erstmal reinzukommen, sind halt große Investitionen vonnöten. Aber es gibt andere Themen, wo wir teilweise wirklich nur 1% oder so Überlappung mit dem MSCI World haben. Also, ja.
Was ja auch wichtig ist, ne?
Ja, total, weil es macht keinen Sinn, dann einfach ein Thema zu investieren und du hast ein Overlap zum MSCI World von, sag ich jetzt mal 20%, ja, dann brauche ich nicht in das Thema rein zu investieren.
Naja, dann ist irgendwie witzlos, ne?
Ja, genau, eben.
Was ist denn so dein persönlicher Forecast so für den ganzen Markt? Weil ich muss sagen, zum Beispiel jetzt, mir fällt das Thema schon jetzt einfach in Berlin extrem auf, weil da ich kein eigenes Auto mehr habe, fahre ich öfters mal Uber oder mache eben Carsharing. Und ganz ehrlich, da ist schon fast alles elektrisch irgendwie. Ich glaube, Uber fährt hier in Berlin nur noch elektrisch, Carsharing ist auch fast nur elektrisch, beziehungsweise gibt es viele Anbieter, die jetzt die elektrisch fahren. Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich teilweise schon wirklich mehr elektrisch fahre als unelektrisch. Interessanterweise, was würdest du denn sagen, wie entwickelt sich der Markt? Da gibt es schon noch Studien, die da ein paar Insights noch haben, wie sich so diese Auto, wie sich dieses ganze Autothema noch verändern wird in den nächsten Jahren, oder?
Ja. Also ich würde auf jeden Fall ein Statement, dass das Auto der Zukunft ist elektrisch, definitiv unterschreiben. Ja. Zum einen, weil wir, da haben wir auch schon drüber gesprochen, diese ganzen CO2-Regularien haben. Aber es ist auch natürlich, es ist gesellschaftlich natürlich auch gewollt. Ja. Also und auch politisch. Ja. Also das heißt, die Leute wollen oder wir alle wissen, dass wir was tun müssen, um den kommenden Generationen eine gute Erde zu hinterlassen. Und da kann Elektromobilität ein ganz, ganz großes ja, sag ich mal, ganz, ganz großen Stein zu liefern oder Beitrag zu liefern, besser gesagt. Aber es ist natürlich auch da wirklich super essentiell, dass der Strommix, eben wie Batterien hergestellt werden, dass wir da auf erneuerbare Energien kommen, um dann eben wirklich auch von der Produktion bis zur Verwendung dann auf klimaneutraler Basis arbeiten zu können. Aber meiner Meinung nach auch ist das Thema wird kommen oder ist am Kommen, und man sieht es anhand der prognostizierten Wachstumszahlen, dass da wirklich, ich glaube, bis 2037 sollen 50%, das hat auch Bloomberg New Energy Finance gesagt, dass wirklich bis 2037 Hälfte zwischen Elektroautos und Verbrennerfahrzeugen in Bezug auf Verkäufe global gesehen der Fall sein wird. Also das Thema wird kommen, und ja, ich bin da auch auf jeden Fall positiv gestimmt.
Was ich so verrückt an der Zahl finde, 50% bis 2037, ist halt, wenn man sich halt überlegt, dass natürlich viele Autos auch zugelassen werden in Ländern, die jetzt nicht so entwickelt sind wie Deutschland, Amerika und so weiter, dass die ja auch in diesem, wenn das global ist, ich meine, die sind ja auch dabei. Da ist dann die Frage, dann ist ja wahrscheinlich in den entwickelten Ländern wirklich da nochmal eine ganz, ganz andere Zahl. Da wird ja fast alles dann elektrisch sein, würde ich mal von ausgehen. Ne?
Ja, genau. Das ist eins zu eins, wie du es gesagt hast. Also man geht davon aus, dass in den Emerging Markets der Anteil an Elektroautos bedeutend geringer sein wird als halt bei Developed Markets, also bei entwickelten Ländern. Und nach Bloomberg New Energy Finance sehen wir da, die sehen als Wachstumstreiber hier auf jeden Fall den chinesischen Markt, aber die sehen auch Europa ganz stark.
Ist auch interessant, ne, zu deinem Punkt, Christian. Also ich glaube, jetzt Tesla, die machen jetzt auch eine Fabrik in China auf, weil die sehen, dass in China trotzdem, ist vielleicht nicht der ganze Markt, aber so die reicheren Leute in China jetzt auf einmal auch Bock auf ein Elektroauto haben, weil eben, ich weiß nicht, weil sie eben in Europa die Leute eins haben oder weil sie auch das einfach unterstützen möchten. Deshalb bin ich gespannt, wie die Zahlen sich da entwickeln werden.
Aber ich sag mal so, wenn ich in China leben würde und jeden Tag nur Smog irgendwie vom Gesicht hätte und die Sonne nicht mehr sehen würde, dann würde ich auch Lust auf Elektroautos bekommen, wenn ich nur ausgehen könnte. Das kann ich schon verstehen. Ja. Das kann ich schon verstehen, dass sie da auch so eine intrinsische Motivation haben, vielleicht ein bisschen weniger Schadstoffe und CO2 irgendwie auf den Straßen auszustoßen.
Ja, total.
So, ich hatte noch eine kurze Frage, das schon vorhin ein bisschen von der sehr starken Performance von dem ETF gesprochen. Wie sah es denn aus, wirklich jetzt Mitte März, als die ganzen Märkte eingefahren sind? War das ganze Batteriesektor ein Sektor, der ziemlich gut gehalten hat im Vergleich zu der allgemeinen Wirtschaft, oder ist trotzdem auch in Mitgliedschaft gezogen worden?
Der ist auch voll getroffen worden. Also ich glaube, da gab es ja wirklich keine Asset-Klasse, die da wirklich davon gekommen ist, einfach weil Firmen und so weiter und so fort Liquidität brauchen. Also der ist auch mit eingebrochen, muss man ganz klar sagen. Hat sich aber jetzt auf jeden Fall erholt und ist also seit Jahresbasis auf jeden Fall positiv.
Ja, hast du sonst noch eine Frage, Raphael? Weil ich habe noch eine Abschlussfrage. Ich würde dir aber den Vortritt lassen.
Oh, das ist lieb. Dann hoffe ich, dass wir nicht die gleiche Frage haben.
Ich habe mal gerade noch geguckt. Ich habe ja hier dankenswerterweise an meinen Arbeitgeber im Bloomberg Terminal. Ich sehe hier aktuell plus 24% hier, seit Jahresbeginn. Also der hat sich wirklich extrem erholt, ist aber natürlich auch mit eingebrochen im allgemeinen Market Sell-Off dann im März eben.
Das ist eigentlich ganz okay, ne?
Ja, also hätte man das vorher gewusst, dann hätte man da ruhig ein bisschen mehr. Aber es ist ja leider immer noch mal so, dass man das leider nie im Vorhinein weiß. An der Stelle wahrscheinlich noch ein kurzer Disclaimer, ne? Aber ist natürlich stark und ist schon
eine harte
Performance, gerade für so ein Jahr. Ne?
Das ist auch wichtig, dass man sich bei, selbst wenn es um Trendthemen und so weiter und so fort geht, dass sich derjenige, der dann im Endeffekt auch eine Entscheidung macht, in den ETF zu investieren, in ein Thema zu investieren, dann auch quasi sich bewusst macht, dass so ein Thema halt gegebenenfalls auch schlechter als der Markt laufen kann. Wir versuchen natürlich auf unserer Seite, dass wir Themen auswählen, die idealerweise auch besser performen als der Markt. Aber man hat natürlich immer diese Art, sage ich jetzt mal, Wette, die man eingeht, dass eben das Thema, was man auswählt, eben besser als der Markt performen soll. Und zudem hat man natürlich, muss man sich immer noch bewusst machen, dass es ein reines Aktien-Exposure ist, das man im Endeffekt wählt. Also da hat man jetzt zusätzlich zwar eine Diversifikation, aber wenn Aktienmärkte allgemein einbrechen, dann ist es meistens so, oder war jetzt zumindest im März so, dass wirklich generell alles gelitten hat, bis auf natürlich ein paar Aktien, die von der ganzen Sache profitiert haben, wie Amazon und Co.
Ja. Und was wir ja auch immer unseren Kunden empfehlen, wo du uns wahrscheinlich auch zustimmst, ist, dass das Thema insbesondere auch einfach zu ergänzen. So große, breit gestreute Indizes, die sind schon nicht verkehrt, und ebenso über so Themen kann man dann eben da noch spezialisieren, sie noch weiter diversifizieren, einfach auch seine eigenen Ideen und seine eigenen Themen mit einbringen, was wir natürlich auch total unterstützen. Und dementsprechend empfehlen wir natürlich unseren Hörern jetzt nicht, alles Geld abzuziehen und alles nur in die Themen zu investieren, sondern Ergänzung zu Portfolios zu nutzen und sich da auch breit aufzustellen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Um das darzustellen. Aber klar, das ist natürlich extrem cool, das dann so zu individualisieren und da auch seine eigene Note mit einzubringen.
Ja, total. Finde ich, wie gesagt, auch wichtig. Und ich würde, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es ist wichtig, dass man ein gewisses Exposure an MSCI World und Co. hat, aber es auch, man sollte auch immer die Augen öffnen, was geht noch so nebendran in der Branche, wo kann man vielleicht sogar ein bisschen Überrendite zum MSCI World generieren. Natürlich muss das nicht der Fall sein, aber wir versuchen natürlich, und ich glaube, das versucht jedes ETF-Haus, was thematische ETFs auflegt oder faktorbasierte Strategien, dass man eben eine gewisse Outperformance gegenüber dem allgemeinen Markt wie dem MSCI World eben schafft für den Anleger.
Was hast du denn neben Batterietechnik in deinem privaten Portfolio noch für Geheimtipps liegen, wie du die Performance?
Also ich muss sagen, dass ich den habe ich mir sogar bevor ich zu Elgin gewechselt bin, angeschafft, den Cybersecurity. Cybersecurity finde ich super spannendes Thema. Extrem spannend, mit einem extrem hohen Wachstumspotenzial meiner Meinung nach. Finde ich super spannend. Super spannend finde ich auch sauberes Wasser. Insbesondere, weil man hier versuchen sollte, wenn man das Thema spielt, und da gibt es auch verschiedene Ansätze, ne? Also wie andere ETF-Häuser das machen, wie wir das machen und so weiter und so fort. Und ich finde es da wichtig, beispielsweise auch auf Firmen im Portfolio zu haben, die eben die digitalen und Technologie, oder man sagt, die smarte Wassertechnologie eben bereitstellen. Das sind dann beispielsweise Technologien, die irgendwelche Leaks in Pipelines aufdecken und so weiter und so fort. Also sauberes Wasser finde ich extrem spannend. Wir haben auch noch ein Konzept, an dem wir aktuell am Arbeiten sind. Ich glaube, da bin ich auch sehr, sehr viel zu haben. Da freue ich mich, wenn das Produkt lanciert wird. Aber wie gesagt, generell, ich finde Themen ETFs als Beimischung absolut ist eine gute Sache. Und ja, es gibt auf jeden Fall viele, viele spannende Themen da draußen.
Aber dann konkret, jetzt für unsere Zuhörer, wie können Sie eine von euren Produkten dann kaufen? Ich nehme mir dann an, ihr arbeitet mit bestimmten Brokern in Deutschland. Also wie geht das konkret?
Ja, also wir sind mittlerweile, was ich von Sales gehört habe aus Deutschland, aus dem Team, dass wir wirklich auf allen Plattformen sind. Also über Consorsbank, Comdirect und so weiter und so fort, dass wirklich da die Produkte verfügbar sind, als Sparpläne auch teilweise verfügbar sind. Und ansonsten ist der ETF oder sind die ETFs, die wir haben, die thematischen ETFs, eben an Nexetra alle gelistet. Das heißt, die sind darüber handelbar und sollten eigentlich über jeden Broker normal kaufbar sein. Und dann, glaube ich, ist es noch nicht bei allen der Fall, aber bei sehr, sehr vielen dürfte es der Fall sein, dass die ETFs eben als Sparpläne verfügbar sind.
Cool, ja, ist wahrscheinlich auch sehr einfach relevante Frage von unseren Usern noch, weil die meisten natürlich bei uns auch über Sparpläne investieren, aber kann man ja eben dann bei uns natürlich auch nachschauen, wie die verfügbar sind.
Ja, genau.
Entsprechend kann man das prüfen. Ja, cool. Tobias, sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe noch eine Schätzfrage zum Schluss an euch beide, und zwar...
Ach Gott.
Genau, ich würde mich dann auch beteiligen am Ende. Und zwar, ja, wir haben jetzt schon gesagt, okay, irgendwie alles wird elektrisch, es fing mit E-Bikes an, dann kamen E-Autos, E-Scooter sind mittlerweile überall. Und es gibt auch die ersten Passagierdrohnen sind elektrisch. Was ich mich frage ist, wann wird das erste Passagierflugzeug wirklich elektrisch betrieben und elektrisch fliegen? Habt ihr da irgendwie, gibt es da irgendwie schon News? Ich habe jetzt nicht geguckt, ich habe keine Ahnung. Oder falls nein, was ist eure Schätzung? Wann werden wir den ersten Passagierflug nach wohin auch immer mit einem elektrischen Flugzeug machen? Oder werden wir das jemals machen?
Ich denke schon, dass das kommen wird. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Technikexperte. Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage Anfang der nächsten Dekade.
Okay, was ein sportlicher
Job. Also auf jeden Fall will ich nicht einer der ersten Testleser sein. Da will ich schön warten.
Ja. Was sagst du?
Okay. Also ich werde die wahrscheinlich erst in so 20 Jahren nehmen. Ich hoffe, dass die kommen. Es wird ja auch Sinn machen. Aber ja, also ich glaube, also die arbeiten ja stark daran. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Boeing oder ich glaube es ist eher Airbus, die wirklich stark daran arbeiten. Ich weiß auch, dass jetzt im ganzen Frachter, dass sie auch probieren, das ganz elektronisch, also elektronisch zu machen, was eine super Sache ist, weil wenn man da die Zahlen guckt, was so ein Schiff eigentlich verschmutzt, ist riesig, ne?
Was tippst du so als Zeit? 20 Jahre?
Ja, 15. Ich gehe zur Mitte in 15 Jahren. Aber nur.
Ja, vielleicht war ich zu sportlich. Ihr habt mich jetzt hier mit euren Einwänden schon quasi überzeugt. Aber okay, wir lassen uns überraschen. Was tippst du denn, Christian?
Ja, ich bin auch optimistisch, weil ich habe jetzt, also die Drohnen, die Passagierdrohnen, die fliegen ja schon teilweise, glaube ich.
Ja, bei denen, der ging, ne? In Köln.
In Köln? Nee. Also ist doch bei der Flughafen
fliegen die doch. Ja, wir haben einen Test jetzt in Köln gemacht.
Ach, einen Test?
Okay. Ja, einen Test in Köln gemacht, wo sie jetzt ein paar Mal am Flughafen gelandet sind und sie wollen da irgendwie den ersten Hub aus Deutschland machen.
Okay. Also ich sag mal so, wenn das mit den Drohnen, wenn die Drohnen schon fliegen, dann irgendwann wird eine Drohne vielleicht dann nicht mehr 3-4 Personen, sondern vielleicht 10 und so nimmt das dann irgendwann, glaube ich, seinen Lauf. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das schon in Anfang nächster Dekade, in 10 Jahren, also glaube ich schon.
Wir können uns ja 2035 nochmal zusammensetzen und dann schauen wir, was passiert.
Genau, mit ja, können wir heute schon mal...
Ja, Folge 4500 irgendwas.
Genau, machen wir einen Termin heute in 10 Jahren und dann gucken wir. Nee, dann treffen wir uns live, dann fliegst du aus London dann mit einem elektrischen Flugzeug rüber.
Genau, dann machen wir was.
Halten wir mal so fest. Ja, cool, Tobias. Hat Spaß gemacht, sehr, sehr viele Insights. Und in dem Sinne würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank von unserer Seite für das Gespräch. Und genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall auch super Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, die Zuhörerschaft hat ein bisschen was mitnehmen können. Und wenn Fragen sind, schießt die gerne an die Jungs und können gerne mich nochmal kontaktieren. Und ja.
Genau, wir leiten das dann weiter, beziehungsweise genau, können dich auch gerne hier unten mal verlinken dann unter dem Podcast, falls es noch Fragen zu den Produkten gibt, dass da auch ein konkreter Ansprechpartner da ist.
Genau.
Cool. Vielen Dank nochmal, Tobias. Und bis demnächst.
Ciao.
Ja, sehr, sehr gerne. Ciao.